Profil Podcasts.
Willkommen beim Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Online-Redaktion. Wer trägt die politische Verantwortung für das Terrorattentat von Wien? Der aktuelle Innenminister Karl Nehammer oder der ehemalige FPÖ-Minister Herbert Kickl? Wer hat das BVD, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, zugrunde gerichtet? Und wie gehen die Grünen mit der aktuellen Situation und der Kritik am ÖVP-Innenminister Nehammer um? Darüber sprechen Chefredakteur Christian Reiner und Profil-Innenpolitikredakteur Gernot Bauer. Weiters sprechen die beiden über das aktuelle Corona-Management. Sind wir, die Bevölkerung, nicht auch selbst schuld an der aktuellen Situation?
Gut eine Woche nach dem islamistischen Terrorattentat in Wien verlagert sich die Diskussion rund um dieses Attentat ins Innenpolitische. Wie schon zu Ende vergangene Woche absehbar war, wie wir auch in der vorliegenden Druck- und E-Paper-Ausgabe vom Profil bereits beleuchtet haben. Es geht sehr stark um das BVT, um Versäumnisse im BVT und damit auch um die Rolle, die der Innenminister in diesem Zusammenhang spielt. Ich habe in meinem Leitartikel diese Woche geschrieben, es gäbe Länder, zum Beispiel Deutschland, wo der Innenminister seinen Rücktritt zumindest anbieten würde, vielleicht auch zurücktreten würde. Da sind wir mittendrin in der Frage, wo liegt Schuld, wo liegt Verantwortung? Wahrscheinlich kann man dem Innenminister Nehammer nicht vorwerfen, dass er Schuld trägt an den Versäumnissen und den unglaublichen Pannen, die vor diesem Attentat stattgefunden haben. So etwas wie Verantwortung gibt es natürlich. Ärgerlich finde ich aber vor allem die Art und Weise, wie man versucht hat, das Ganze durch eine Vorwärtsstrategie, durch eine Haltet-den-Dieb-Strategie wegzuspielen, was nicht wirklich gut funktioniert hat. Zunächst der wirklich gemeine Angriff auf die grüne Justizministerin sehr früh und dann halt die Verantwortung abzuschieben auf den früheren Innenminister Kickl, wiewohl das Ganze ja wohl seinen Ausgang genommen hat, das Chaos im Innenministerium, aber auch im BVD schon mit Innenminister Strasser zu Beginn dieses Jahrtausends. Gernot, wie siehst du das? Du bist vermutlich wesentlich näher dran.
Letzter Punkt ist ja fast ironisch, dass auf einmal sehr viele Oppositionspolitiker, aber auch sehr viele Kommentatoren in den Medien einen Mann verteidigen, von dem sie nie geglaubt hätten, dass sie ihn verteidigen werden eines Tages, nämlich tatsächlich Herbert Kickl, wie du das angemeldet hast, den früheren FPÖ-Innenminister, der 7 Misstrauensanträge überstanden hat und sicher eine der meistdiskutierten Persönlichkeiten der österreichischen Innenpolitik der vergangenen 20, 30 Jahre war. Wer hat das BVD zugrunde gerichtet? Das ist ja die Frage dahinter. Und natürlich kommt der Herbert Kickl schon ins Spiel. Wir erinnern uns, er hat diese Razzia beim BVD angeordnet, im Zuge derer das BVD wirklich geschwächt wurde. Das muss man sagen. Die internationalen Kontakte wurden gekappt. Mittlerweile hat man den Eindruck oder hört man, dass diese internationalen Kontakte zu anderen Diensten wieder halbwegs funktionieren. Und kaum will sich das BVD ein bisschen terrappeln, passiert natürlich schon wieder eine Panne, die wir letzte Woche analysiert haben und auch im nächsten Heft sicher analysieren werden. Also Herbert Kickl hat sicher Mitverantwortung dafür, dass das BVD nicht mehr funktioniert. Allerdings ist er auch schon nicht mehr lange Minister. Das heißt, verantwortlich für das BVD ist ganz oben der Innenminister und unter ihm der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Und der heißt nun mal Karl Nehammer. Und soweit man hört, wird bald eine BVD-Reform präsentiert werden. Aber in den letzten Monaten war Karl Nehammer dafür verantwortlich. Und jetzt sind wir genau bei dieser Frage, die du in deinem Leitartikel thematisiert hast. Was ist politische Verantwortung im österreichischen Modus? Also Deutschland wird das wirklich so gemacht haben, würde das so gemacht haben, wie du das geschildert hast. Bei uns ist politische Verantwortung anders definiert. Das muss jetzt einmal nicht per se negativ sein. Also es muss nicht jeder Minister wegen eines Fehlers sofort zurücktreten, es sei denn, er hätte persönlich sich etwas zur Schuld kommen lassen. Aber der symbolische Rücktritt ist natürlich die Frage. Und was hier natürlich besonders schwer liegt, das war nicht einfach irgendein Skandal, wo 50 Millionen verschwunden sind oder wo es um Korruption geht, sondern hier sind 4 Menschen gestorben. 4 Bürger, die natürlich auch ein Recht gehabt hätten, dass der Staat sie schützt. Der Staat hat evidentermaßen versagt und vielleicht angesichts der Schwere dieses Versagens müsste doch der Innenminister den Hut nehmen vielleicht.
Ich glaube, da sehen wir sehr ähnlich, zumindest um der Bevölkerung zu signalisieren, dass es sowas wie Verantwortung gibt, finde ich, sollte der Innenminister seinen Rücktritt anbieten oder sagen, ich stünde zur Verfügung und der Bundeskanzler könnte sagen, er nimmt den Rücktritt nicht an, auch wenn das formal so von der Bundesverfassung ja nicht vorgesehen ist. Aber es würde zumindest die Ernsthaftigkeit signalisieren. Wie gesagt, wir haben genau das Gegenteil erlebt. Der Bundeskanzler meinte, wäre der spätere präsumtives Falsch, der spätere Attentäter, nicht vorzeitig entlassen worden, dann wäre das nicht passiert. Nun stimmt das weder auf der Zeitreihe noch, und das ist jetzt der Punkt, noch ist es eben der Knackpunkt der Geschichte. Ganz sicher wäre dieses Attentat nicht passiert, wenn man die Warnungen des slowakischen Geheimdienstes, aber auch der deutschen Dienste ernst genommen hätte, weil dann hätte man zugegriffen und hätte den späteren Attentäter gut begründet wieder festsetzen können, weil alle Bewährungsauflagen natürlich mit dem Versuch, Munition zu kaufen, auch mit dem Treffen mit anderen Islamisten dahin gewesen wären. Ja, es wäre vermutlich zu einem neuen Verfahren gekommen. Also das ist evident und ich finde einfach, nochmal wirklich ärgerlich, diese durchschaubare Vorwärtsstrategie, das ist einfach nicht genug. Nun ist es sicherlich richtig, auch den Chef des Landesamts in Wien, Zwettler, abzuberufen, der vermutlich jetzt mehr als Verantwortung trägt, sondern auch Schuld in diesem Zusammenhang. Aber wirklich genug ist es nicht und entspricht nicht meiner Auffassung von dem, was ein Rechtsstaat in Westeuropa seinen Bürgerinnen und Bürgern bieten sollte.
Eine Frage in dem Zusammenhang wäre natürlich auch, wie geschwächt ist Nehammer? Hätte man den Eindruck, dass er jetzt die Ärmel hochkrempelt, das BVD wirklich reformiert, andere Reformen auch ansetzt im Innenministerium, vor allem auch Herr der Lage jetzt ist, den Bürgern dieses Landes vermitteln kann, dass sie sicher sind, weil darum geht es ja auch. Also die Verunsicherung im Land ist sicher noch gegeben. Und da braucht man jetzt natürlich schon einen Innenminister, der nicht überfordert wirkt. Kann man die Frage stellen, wirkt Karl Nehammer schon überfordert in dieser Situation? Wirkt er angeschlagen oder ist er Herr der Lage und kann das vorher Geschilderte alles umsetzen? Das werden wir vielleicht auch in den nächsten 2-3 Wochen erst sehen. Natürlich auch hängt auch davon ab, was noch sich herausstellt bei den Pannen. Und natürlich auch der Umgang der Opposition mit ihm. Also wenn jetzt aus allen Rohren auf ihn, das ist ein falsches Bild, also wenn jetzt noch mehr unter Druck gerät durch die Opposition, kann vielleicht wirklich einmal der Zeitpunkt kommen, wo auch er zu dem Schluss kommt, dass es nicht mehr geht. Wobei wir natürlich wissen, der Bundeskanzler lässt sich sicher nicht von der Opposition so leicht einen seiner Vertrauten herausnehmen. Und dann ist natürlich eine Sache noch und eine Frage zu den Pannen selbst, wie es dazu kommen konnte. Also es ist ja abenteuerlich. Also vielleicht darf man diesen Vergleich ziehen, aber es sind ja kotaneske Zustände offenbar. Also wenn da erkannt war, der Attentäter, der spätere, überwacht wurde, in der Slowakei war, die slowakischen Dienste haben gewarnt, warum da nichts passiert, ist ja fast unglaublich. Und es ist nicht unbedingt eine Verschwörungstheorie, wenn man glaubt, da wurde vielleicht im Hintergrund tatsächlich versucht, den Attentäter vielleicht umzudrehen, doch irgendwie einzusetzen, vielleicht doch...
Ist das V-Mann einzusetzen zum Beispiel?
Ja, entweder diese muss ganz aufpassen, vielleicht gar nicht auch als V-Mann, sondern einfach ihn noch nicht auffliegen zu lassen, wenn man gedacht hat, okay, über den kommen wir an andere Leute ran, den schieben wir sozusagen die Behandlung dieses Mannes, die verzögern wir noch raus, vielleicht profitieren wir von ihm mehr, wenn er noch frei bleibt. Also all das wird, glaube ich, sollte man nicht ganz ausschließen.
Ja, ja.
Oder es ist einfach wirklich kottern. Und dann muss man sich wirklich sehen.
Ich fürchte, es ist kottern. Also ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo es ein derartig evidentes, mehrfaches Versagen von Behörden gegeben hat, mit klaren Zuständigkeiten. Und also in meiner näheren journalistischen Vergangenheit kann ich mich nicht daran erinnern, aber du hast sicherlich recht.
Nein, Versagen wäre es sowieso, weil dann hat er sich sowieso verselbstständigt und natürlich ist die Analyse dieser Person war fehlerhaft, also das ist eben benommen. Und ob er jetzt, aus welchen Gründen auch immer, er ihnen durch die Lappen ging, also er hat vier Menschen
geworden. Aber es liegt eben nicht im Bereich der Strafverfolgung, nicht im Bereich der Gesetze. Und man würde einen wirklich falschen Weg gehen, meine ich. Man kann vielleicht eine andere Meinung dazu haben, jetzt davon zu sprechen, dass es Bewährung in solchen oder auch in anderen Fällen, das System der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nicht mehr geben sollte. Das war ja zunächst die Diskussion, bis sie dann eben gedreht hatte und man gesehen hat, dort lag nicht das Problem in diesem Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hast sicherlich recht damit, dieser Bundeskanzler lässt sich sicherlich niemanden rausschießen, so wie er zum Beispiel seinen Vertrauten und ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmidt, nicht sich rausschießen ließ, als der als Chef der Bundesbeteiligungen in gröbere Turbulenzen kam. Dieser Bundeskanzler lässt sich sicherlich niemanden rausschießen.
Das glaube ich auch nicht. Das ist einfach die Überzeugung vom Bundeskanzler.
Genau.
Kurz, also erwartet sich absolute Loyalität von seinen Ministern, von allen, bietet dafür ihnen natürlich aber auch Loyalität von oben an. Also das ist sozusagen ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Natürlich wäre es auch das Eingeständnis eines persönlichen Versagens auch, wenn ein Minister so schnell...
Culpa intelligendo oder was man es dann eigentlich ist, noch dazu bei einem ehemaligen, Karl Nehammer, ein ehemaliger Geschäftsführer oder Generalsekretär?
Generalsekretär der ÖVP, und damit war er verantwortlich auch für den sehr erfolgreichen Wahlkampf.
Richtig,
ja. Das Sebastian richtig, Kurz. Ja. Also das ist ganz ein enger Vertrauter.
Wie der Koalitionspartner anders mit sowas umgeht, sieht man daran, dass der Koalitionspartner ja die eigene Staatssekretärin, Kulturstaatssekretärin Lunacek, ausgetauscht hat, obwohl die vergleichsweise nicht derartig unter Beschuss war und jemand anderen dort eingesetzt hat. Das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber es hat vermutlich oder ziemlich sicher zur besseren Lösung geführt mit ihrer Nachfolgerin.
Hier war genau der vorher geschilderte andere Grund. Da gab es einen massiven Vertrauensverlust, einerseits in der Kulturszene, für die sie verantwortlich ist, aber andererseits auch in der Öffentlichkeit, dass sie einfach nicht mehr tragbar ist. Also ein Regierungsmitglied, das ständig unter Druck gerät, jeden Tag von der eigenen Klientel, nämlich den Kulturschaffenden, aber auch von der Öffentlichkeit, auch vom Koalitionspartner, muss man sagen, das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Mhm. So, jetzt im Fall Karl Nehammer, man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt auf einmal hochrangige Polizisten ihren eigenen Minister kritisieren werden. Also das geht schon allein nicht aus dem Amtsverständnis der Polizeijuristen oder der Polizeioffiziere. Und bemerkenswert ist aber auch, dass nichts kommt natürlich vom Koalitionspartner. Also Ministerin Zadic und Vizekanzler Kogler waren da sehr viel eleganter als der Bundeskanzler, weil sie haben sich zurückgehalten mit Kritik an Karl Nehammer, sondern sind eine Linie gefahren. Schauen wir uns einmal in Ruhe wirklich alles an in so einer Extremsituation. Zeit für ein Urteil oder für eine Kritik ist immer noch. Also diesen stilistischen Wettbewerb, wenn man das so nennen darf, den hat sicher der Vizekanzler gewonnen gegenüber dem Bundeskanzler, der absolut, sehr schnell...
Ja. Ja, ausgerechnet bei den Grünen, denen man vor der Regierungsbildung oder historisch immer vorgeworfen hätte, die politische Kultur dort sei unmöglich, um in Regierungsverantwortung zu gehen. Ausgerechnet dort, unerwartet und nicht zum ersten Mal sieht man, dass es auch anders ginge.
Und vor allem gegenüber der Polizei, die ja sozusagen nicht immer, mit der die Grünen eigentlich gefremdelt haben. Und aber also das ist sozusagen auf der Metaebene muss man feststellen, nach knapp einem Jahr, dass die Grünen sicher zu einer staatstragenden Partei geworden sind. Vielleicht hören sie das gar nicht so gern und vielleicht hören das vor allem die jungen Grünen gar nicht gern. Aber
mehr Härte und Schärfe erwarten würden, was wir uns ja manchmal auch erwartet hätten. Vor allem beim Vizekanzler in der Frage von Integration oder Migration.
Ja, aber eben stimmt. Und aber auch Frau Sadic wirkt ministrabler als manche türkise Ministerin.
Absolut. Wenden wir uns noch mit ein paar Gedanken dem Corona-Management zu. Was ist denn dein Eindruck da? Alles komplette Übersicht verloren oder könnte es nicht anders sein? Warum liegt Österreich, dass das Musterkind im Frühjahr oder Musterknabe war, jetzt plötzlich viel schlechter? Wie ist denn dein Eindruck da?
Ich glaube, es ist eine Frage, wie so oft im Leben des richtigen Zeitpunkts, dass früher oder später eine Art Lockdown, ein weicher Lockdown, ein softer Lockdown oder ein stärkerer Lockdown kommen wird und muss, war eigentlich immer klar. Jetzt kann man einerseits sagen, vielleicht hat die Regierung einfach unterschätzt die Dynamik dieser neuen Infektionen. Allerdings gab es Warnungen im September bereits, dass sich diese Dynamik sehr verstärken wird. Oder die Regierung hat sich einfach gedacht, okay, vor 3-4 Wochen hätten wir dann diesen Lockdown verkündet, wäre uns die Bevölkerung einfach nicht mitgegangen. Man sieht ja jetzt schon, auch jetzt, seit einer Woche läuft dieser Lockdown, ist ja der Widerstand in der Bevölkerung wesentlich größer, die Akzeptanz wesentlich geringer als noch im Frühjahr. Die Wirtschaft, in der Wirtschaft grummelt's natürlich. Also vielleicht wäre es gar nicht möglich gewesen, vor 4 Wochen das Land wieder runterzufahren. Die Deutschen im Vergleich sind relativ gesehen vor 4 Wochen schon runtergefahren. Also die hatten viel bessere Werte als wir.
Ein Drittel der Infizierten.
Trotzdem schon beschlossen, das Land runterzufahren. Es gibt den sehr anerkannten Leiter der Unikliniken Salzburg-Greil, der Professor Greil, der schon gemeint hat, man hätte von 6 Wochen das machen müssen, was wir jetzt machen, ob der Konsens in der Gesellschaft herzustellen gewesen wäre. Ich bezweifle es. Und man sieht eigentlich auch, dass wir Österreicher, also wir alle, wir 8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in diesem Land leben, auch eine Schuld tragen an der jetzigen Entwicklung. Also ich schätze mal, für 80% des Infektionsgeschehens sind wahrscheinlich 20% der Österreicher verantwortlich, in dem Sinne, dass sich halt viele unverantwortlich benehmen. Also jeder von uns wird das im Alltag sehen. Paketzusteller, die auf einmal ohne Mundschutz auftauchen, Leute, die sich im Park mindestens aus 6-7 Haushalten versammeln, junge Studenten, die Bier trinken im Rudel. Also mein Eindruck ist, die Österreicher sind gar nicht solche Untertanen, wie es ihnen nachgesagt wird, dass sie all das umsetzen, was ihnen die Regierung vorgibt, sondern da war schon ein ziemlicher Schlendrian drinnen und für den zahlen wir jetzt alle.
Ich sehe den Schlendrian ja stark in der Stadt Wien, die Art und Weise, wie der Gesundheitsstandort Peter Hacker das Problem und die Probleme runtergespielt hat, monatelang, vielleicht auch im Zusammenhang mit den damals bevorstehenden Wien-Wahlen. Das war für mich eigentlich ziemlich unverantwortlich. Nun haben wir alle einen spezifischen Blick auf das, was abgeht, auch aus dem unmittelbaren Bekanntenkreis oder betroffenen Bereich. Aber mein Eindruck ist seit dort genährt und durchaus auch recherchiert, dass dass 1450 in Wien wesentlich schlechter als in anderen Bundesländern funktioniert, dass die Testungen zu spät stattfinden, dass die Benachrichtigung plus die Aufklärung darüber, was eine Benachrichtigung über einen positiven Fall bedeutet, dass das in Wien überhaupt nicht funktioniert. Auch in unserem unmittelbaren Umfeld, wo wir den Vergleich zwischen Wien und der Dauer dort und Niederösterreich ziehen können, sind wirklich Welten dazwischen.
Ja, und es häufen sich die Beschwerden in einem Ausmaß, dass man sicher nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann in der Administration der Infektionen und der Teste. Es ist auch soweit ich weiß, bisher hat Hacker nicht zugegeben, dass das Contact Tracing eigentlich schon versagt, auch in Wien, so wie das in anderen Bundesländern zugegeben wurde, dass das eigentlich fast gar keinen Sinn mehr macht, dass man noch 20% der Infektionen nachvollziehen kann. Die wirkliche Probe für das Gesundheitssystem wird sein, wann die Spitäler auch in Wien voll sind. Also wir haben in Oberösterreich auf den Intensivstationen schon dramatische Werte. In Wien geht es noch, aber die Frage ist, wie schnell werden sich in Wien auch die Intensivbetten, die für Covid-erkrankte Menschen vorgesehen sind, wann die zur Neige gehen. Bei den Neuinfektionen selbst steht Oberösterreich ja wesentlich schlechter natürlich da noch als Wien. Also wenn es ein solchen Bundesland momentan gibt, ist das Oberösterreich, wenn man sich erkundigt, woran das liegen kann. Die Experten wissen es teilweise selber nicht. Also feiern die Oberösterreicher mehr, ist es einfach Pech? Hat es damit zu tun, dass vor 2 Monaten führende Ärzte in Oberösterreich oder prominente Ärzte und Wissenschaftler eine Pressekonferenz gegeben haben und dort eigentlich die Gefahren von Covid und Corona etwas bagatellisiert haben. Ganz an der Spitze stand ausgerechnet der Präsident der Ärztekammer und alle haben gewarnt, das wird schon alles nicht so schlimm. Vielleicht hat auch das mitgespielt. Aber in Oberösterreich ist es sehr dramatisch, was die Spitäler betrifft. In Wien herrscht wahrscheinlich graduell ein Chaos, was das Testen und die Benachrichtigung betrifft und das Contact Tracing.
Lieber Gernot, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe von Profil beschäftigen wir uns mit all den Themen, über die wir eben sprachen, natürlich eingehend. Unter anderem wird Albin Schönberger, Leiter unseres Wissenschaftsressorts, sich mit der Frage beschäftigen, hätte man nicht, er meint ja, man hätte bereits im Sommer die explodierenden Zahlen von positiven Fällen sehen müssen. Darüber hinaus natürlich Berichterstattung über die Frage der Verantwortung rund um das Attentat in Wien. Und die Titelgeschichte grenzt an all diese Themen an. Ich verrate jetzt nicht, worum es genau gehen wird. Lassen Sie sich überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns auf iTunes oder Spotify. Neu im Profil-Podcast-Angebot ist unser History-Podcast. Darin spricht Christa Zöchling mit renommierten Historikerinnen und Historikern über spannende historische Themen und ihre Bedeutung für unsere Zeit.